Habt ihr das auch so erlebt? Viele meiner besten und coolsten Stunden habe ich in Cafés, Restaurants oder Clubs verbracht. Als Gastgeber oder als Gast habe ich unvergleichliche Abende mit interessanten, lieben und auch nicht so lieben Menschen diniert, gesoffen, geweint und gelacht. Was macht die Gastro so zum Lifestyle? In meinem Podcast Eat, Drink, Men, Women blicke ich vor und hinter die Kulissen mit Gastronomen, Köchen, Gästen und anderen Profis, die die Welt der Gastro leben und lieben. Wir reden zum Beispiel über locker leicht serviert, schwer erarbeitet, vom bewährten bis zum neuen Trend. Was war dein schönstes, schlechtestes Gastroerlebnis? Vom Kiez bis zu den Sternen, zubereitet und serviert von Detlef Bernhard. In diesem Sinne, es ist angerichtet. Hallo, liebe Hörer. Willkommen im Podcast bei Eat, Drink, Men, Women. Heute hängt mal der Himmel wieder voller Sterne. Heute haben wir einen Gast, mit dem wir eigentlich einen Live-Schnitt machen wollten. Hat leider nicht ganz geklappt, weil das Restaurant, nämlich ich saß vorneweg, Kota, Corona-bedingt gerade geschlossen ist. Deswegen hat René Frank seines Zeichens, der Mitinhaber und Koch in dem Restaurant, kurzfristig gesagt, er kommt zu uns ins Office. Und wir nehmen das auditiv auf. Den René Frank habe ich vorher noch nie gesehen. Umso größer ist die Freude, dich bei mir zu treffen und dass du auch spontan zugesagt hast, René. Konnichiwa, sage ich jetzt mal.
Ja, danke, dass ich hier sein darf.
Ja.
Arigato gozaimasu.
Ja, arigato gozaimasu. Auf Konnichiwa kommen wir noch später zu sprechen, weil der liebe René auch eine Zeit lang in wirklich exquisiten Läden in Japan valutieren, kann man das so sagen,
genau,
valutieren durfte und gemacht hat. Und das ist natürlich, das kennen ja meine Podcast-Hörer schon, Japan, ich eine große Affinität zu diesem Land und speziell zu seiner Küche habe, natürlich auch ein Thema, was ich ganz gerne mit Ihnen abklopfen würde, jetzt endlich. Zu René Frank. Zu René Frank muss man sagen, bräuchten wir wahrscheinlich anderthalb Stunden, um wirklich seine kompletten Preise, Auszeichnung und Werdegang runterzuerzählen. Es ist eine Persönlichkeit, der in Berlin einen Dessertladen aufgemacht hat, der inzwischen 2 Michelin-Sterne hat. Und seine Biografie geht von World Skills Goldmedaille über Lombards, wo er in, hilf mir ein bisschen, 2 Sterne-Restaurant
gearbeitet. In der Schweiz.
In der Schweiz. Genau. In Georgesplan, das
wo Georgesplan, in Frankreich, genau, ja.
Genau, in Frankreich und dann in San Sebastian, wo war das?
Was hat
das?
Genau, im Aquilare in San Sebastian.
Das war auch 3 Sterne.
Genau, ne? genau. Ja, genau.
Also die Biografie, lieber René, würde ich ganz gerne nochmal nachfragen. Hast du, also du bist ja Patissier, bist du gleich direkt als Lehrling in die Patisserie eingestiegen oder hast du erst eine klassische Kochausbildung
gemacht? Genau, also ich bin gelernter Koch.
Bist du gelernter Koch?
Genau.
Und wie schnell hast du dich für die Patisserie entschieden?
Ja, also schon seit der ersten Minute an, wo ich denken konnte, war für mich klar, dass ich mein Leben mit Süßem verbringe. Aber es war damals, als ich meine Ausbildung angefangen habe, war jetzt der Patissier nicht so angesehen. Also das ist ja so, man hatte meine Ausbildung, hieß es noch die Patti-Schlampe. Das war derjenige, der eigentlich nicht so fit war mit dem Kochen. Der hat den Rezeptordner bekommen und der hat eben hier Grimbolli und Panna Cotta und so gemacht. Und da war für mich klar, okay, wenn man sich beweisen möchte, dann macht man nicht Dessert, sondern dann steht man am Herd und brät Fleisch und Fisch. Ja. Deswegen habe ich erstmal alle klassischen Posten so durchgemacht in den ersten Jahren nach der Ausbildung in unterschiedlichen Restaurants und habe dann erst gesagt, so jetzt mache ich die Patisserie, nachdem ich alles andere durch hatte. Habe mich dann halt so weitergebildet. In Frankreich, in den USA war ich auf Schulen, um auch so ein bisschen die Defizite, die man jetzt als Koch hat, was Patisserie angeht. Culinary
Institute of America?
Das CIA Culinary Institute of America war ich. Ich hatte dort ein Stipendium für bekommen und hatte dann die Chance, dorthin zu gehen. War auch nicht so lange, das waren ein paar Wochen. Ich glaube, das war insgesamt irgendwas zwischen 7 und 10 Wochen, wo ich dort war, wo ich sozusagen das Continuing Education dort gemacht habe. Das heißt, war immer vormittags und nachmittags Kurse. Also ich habe einfach in dieser Zeit konnte ich so viele Kurse belegen wie möglich. Da habe ich einfach alles mitgenommen, was geht. Und sonst eben in Frankreich. Damals gab es noch die Alain Ducasse Formation in Argenteuil, ein bisschen außerhalb von Paris, an der Schule von Le Nôtre in Paris. Und auch in Deutschland einige Kurse. So einfach, dass man so, als Koch lernt man halt gewisse Sachen nicht. Mit Schokolade umzugehen, backen, solche Sachen lernt man nicht unbedingt. Und die Defizite habe ich dann eben über die
Weiterbildung ausgeglichen. Aber als du Koch wurdest oder den Entschluss gefasst hast, Koch zu werden, war das ein spontane, ich frage mal für unsere jungen Leute nach, die vielleicht auch Köcher werden, wusstest du schon mit 6 Jahren, nachdem du die Schüssel von Mama mit Teig ausgeleckt hast, dass du Koch und dann später Patisserie werden wolltest? Oder wie ist die Entwicklung bei dir gewesen? Wann kam die Entscheidung, Koch zu werden?
Genau. Da war für mich immer schon klar, dass ich Koch werden möchte. Ich habe dann in der Schule, damals musste man ein Schulpraktikum machen, habe ich dann eben geschaut, was es gab und dann habe ich gedacht, okay, Koch ist klar irgendwie. Dann gab es Restaurantfachmann. Da habe ich gedacht, ein Fachmann fürs Restaurant, hört sich gut an. Da habe ich ein Praktikum im Service gemacht, habe ich dann gedacht, nee, das ist nicht das, was ich mir vorstelle. Ich will schon kochen. Und dann habe ich gesagt, ja, Koch, das ist klar. Und ich habe vor Jahren mal einen ehemaligen Schulkameraden getroffen. Und er hat dann ganz begeistert gesagt, nachdem er auch von mir eine Zeitung gelesen hat und so, ja, er hat noch ein Poesiealbum zu Hause und da steht drin, Berufswunsch Koch oder Kommissar. Also es war auch immer von mir ein Traum, eigentlich so zur Polizei zu gehen, tatsächlich. Ich finde es auch immer noch spannend, aber der Koch war da einfach, die Passion zu kochen war da einfach viel, viel größer. Ja.
Und dann, als du deine Lehre beendet hast, René, wenn ich jetzt deine Biografie, ich habe die im Internet verfolgt, mir ist der Mund fast runtergeklappt, du bist ja relativ frühzeitig, also deine Station waren ja immer gleich 2, 3 Michelin-Sterne. Nun weiß ich das aus vielen Gesprächen, die ich geführt habe, viele bewerben sich bei 2, 3 Michelin-Sternen, um dann Volontariat in der Lehre oder zu kochen. Was hat dich ausgezeichnet oder welche Tools hast du benutzt, um so schnell mit jungen Jahren da reinzukommen?
Ja, also erstmal darf man da halt, sag ich mal, auch nicht so hohe Ansprüche stellen an sich selbst oder an die Umstände. Man muss einfach sagen, hey, ich möchte das, ich möchte einfach was lernen, ich möchte in die besten Küchen gehen. Und ich meine, heute sind die Bedingungen ja in den Restaurants sehr viel besser. Früher war das ja, das war komplett egal, was es an Personalessen gab, es war komplett egal, wo man übernachtet hat, es war komplett egal, wie viele Stunden man gearbeitet hat, es war komplett egal, was man dafür bekommt. So Hauptsache, man ist in einem namhaften Restaurant. Und für mich war das halt klar, weil ich so eine große Leidenschaft hatte und auch immer noch habe mit dem Kochen, dass ich in die Sterne-Gastronomie möchte. Ja.
Aber jetzt zum Beispiel in diesem Laden in San Sebastian, wie hieß es? Das war das
Aquilare.
Aquilare. Wie bewirbt man sich? Da hast du dich beworben
ja,
und sagst, hallo,
so,
ich bin René, lass mich mal bei euch kochen oder wie soll ich mir das vorstellen? Ja, also
das war tatsächlich über ein Stipendium vom Spanischen Außenhandelsinstitut, ja. Das ISEX. Gibt es auch heute noch das Stipendium. Es war damals, das war glaube ich 2007, gerade das erste Jahr, wo das Stipendium angeboten wurde. Und da hatte ich die Möglichkeit, eben nach Spanien zu gehen, Spanisch zu lernen innerhalb von, ich glaube, das waren 2 Monate Intensivsprachkurs. Und dann habe ich ein halbes Jahr Praktikum gemacht in der Schokolaterie in Barcelona.
Ja.
Und im Anschluss ging es dann eben in das 3-Sterne-Restaurant Aquilare nach San Sebastian.
Okay. Wie kann ich mir die Stimmung und das Arbeiten, wie alt warst du da? Kannst du dich noch daran erinnern?
Die Stimmung, also ich muss sagen, in Spanien waren die halt damals auch, das hat ja angefangen im El Bulli, auch mit den ganz vielen Praktikanten. Da kommt man in so eine Küche rein, dann sind da 30 Leute, 10 Festangestellte.
Kannst du kurz was zu El Bulli sagen für unsere, nicht jeder kennt's?
Ja, El Bulli ist eigentlich so von Ferran Adrià, das Restaurant, das so die Avantgarde-Küche angetreten hat und losgestoßen hat, wo sich dann sehr viele gefolgt sind. El Bulli Katalonien,
Roses,
genau, ein bisschen außerhalb von Barcelona, ja, genau. Ja. Und das kennt man ja, das ist halt ein Restaurant, 30 bis 50 Angestellte und ich würde sagen, von den 50 Angestellten sind vielleicht halt 15 wirklich Angestellte, alle anderen freiwillige Praktikanten im Prinzip, ja. Genau. Und so war das auch in dem Restaurant, wo ich in San Sebastian war, und da geht man eben hin, ist dann ein halbes Jahr oder ein Jahr dort und macht sozusagen, Anführungszeichen, Praktikum. Das ist aber ganz normal, da auch jetzt gerade in Spanien oder viele kommen auch aus Südamerika, die machen halt ihre Schule und gehen danach in ein Praktikum über ein Jahr.
Ja. Da verdient man ja. Warst du denn in dem glücklichen Umstand, dich selbst finanzieren zu können?
Ich hatte ja ein Stipendium eben.
Lief alles dann
genau,
über Stipendium.
Genau. Ja. Ein Stipendium eben von Spanien auch so, wo halt Spanien gesagt hat, hey, wir müssen gucken, dass wir ein bisschen auch das Know-how und unsere Produkte alles ein bisschen auch nach außen tragen. Das heißt, Spanien hatte einfach, ist nicht so wie in anderen Ländern, wie bei uns, dass tatsächlich Restaurants und die ganze Essenskultur so unterstützt wird vom Staat. Und das ist halt in Spanien wirklich was auch was Besonderes gewesen. Die haben das einfach auch erkannt und gesagt, hey, wir müssen das, was bei uns passiert, einfach auch wirklich nach außen hin publik machen und auch Köche einladen, dass sie das kennenlernen. Ich hab ganz Spanien kennengelernt, die Rundreise gemacht, ich war überall. Das ging alles von diesem Stipendium aus. Wir haben ein Schwein geschlachtet in Extremadura, ein Ibirico-Schwein. Wir waren mit dem Boot und haben Muscheln gesammelt in Galicia.
Hört sich gut an.
Und ja, Wahnsinn. Alles gemacht, also alles, was Oliven... Anbau angeschaut und wie Oliven hergestellt wird, Weinanbau, alles genau. Also von Spanien habe ich da sehr viel, sehr Intensives.
Aber ist ja auch nicht selbstverständlich, dass so ein Deutscher ein Stipendium in Spanien bekommt. Da muss ja schon noch einiges bei dir vorhanden gewesen sein von der Einstellung, von der Attitüde, die du mit
gemacht hast. Ja, wir waren eine Gruppe von, glaube ich, 15 Köchen aus allen möglichen Ländern.
Respekt. Dafür mal Respekt. René, wenn wir jetzt alle Stationen durchgehen, dann sprengen wir wahrscheinlich den Rahmen. Deswegen würde ich schon ganz gerne auch mal den kurzen Sprung nach Japan rüber machen. Dann, da habe ich gesehen, da hast du im Ryujin in Kikunai und Luke, sprechen wir das richtig aus?
Yogi,
ja. Ihr arbeitet und das waren ja auch 3-Sterne-Restaurants. Und ich weiß aber einfach, dass die Küche in Japan doch eine komplett, also da herrscht eine ganz andere Stimmung als in der europäischen Küche. Kannst du da ein bisschen von erzählen?
Ja, also das war so, ich war in Frankreich im Restaurant Schauspieler, auch im 3-Sterne-Restaurant so. Schauspieler ist einer der großen Franzosen seit 1984, 3 Sterne. Ist jetzt der letzte Große, der so lange 3 Sterne hat. Und da hatten wir immer japanische Praktikanten. Und da hat eine bei mir auf dem Posten gearbeitet und die habe ich da ein bisschen unterstützt, Bewerbungen zu schreiben nach Japan. Ich habe dann mal gesagt, Michelin kam raus 2008 Tokio und dann habe ich gesagt, ich muss nach Japan.
Ach, der Michelin, für mich mal interessant, der Michelin ist erst seit 2008 in Japan.
Genau.
Vorher gab es den gar nicht.
Da auch nur Tokio. Damals nur Tokio, genau. Okay. Und das war halt eine Möglichkeit mit Michelin so, jetzt gibt es einfach, sage ich mal, eine Orientierung. Also sonst, wenn man noch nicht vorher in Japan war, weiß man ja nicht, woran man sich orientieren soll. Jetzt gibt es eine Orientierung für, sage ich mal, ich will jetzt nicht sagen, das gibt auch andere sehr, sehr gute Restaurants, die vielleicht nicht ausgezeichnet sind, aber auf jeden Fall sehr gute Restaurants hinter einem Michelin drin. Und so habe ich die Restaurants eben angeschrieben, alles komplett übersetzen lassen, meine ganzen Unterlagen, alles und einfach hingeschickt. Und dann hatte ich 2 Kontakte, eben das Yugin, das hatte damals noch 2 Sterne. Die haben jetzt seit aus einem Jahr 3 Sterne. Und das Kikunoi in Kyoto, genau, auch ein 3-Sterne-Restaurant.
Wunderschöne Stadt übrigens, ne? Ringe.
Genau, ja.
Ich habe sie lieb, Kyoto. Genau.
Ich habe leider nicht so viel davon gesehen, weil in Japan sind die Arbeitszeiten als Koch noch wesentlich länger, wie das bei uns früher war. Auf jeden Fall bin ich dann dahin und habe dann dort noch die Kontakte noch aufgefrischt, die ich halt auch vorher hatte, wo ich mich aber nicht verständigen konnte. Das heißt, ich war dann zusätzlich noch im Sushi Kanesaka, damals ein 2-Sterne-Sushi-Restaurant, ein Tempura Kondo, auch ein 2-Sterne Tempura Restaurant, super spannend. Und genau, also insgesamt in 5 verschiedenen Restaurants. In der Zeit davor einen Intensivsprachkurs Japanisch gemacht.
Das wäre mal eine zweite Frage. Hast du dich wirklich japanisch mit denen unterhalten?
Ja, also ich muss sagen, ich habe
mittlerweile ein halbes Jahr Japanisch gelernt und sagt, du hast dich in der Küche verständigen konntest.
Genau. Also ich frage mich auch noch, wie ich das damals alles gemacht habe. Frankreich habe ich 2 Monate in den Sprachkurs vorher gemacht, in Spanien auch. Und eben habe ich gesagt, Japan, ich muss auch erstmal die Sprache lernen, weil für mich gehört das einfach auch als respektvoller Umgang dazu, dass man die Sprache lernt. Jetzt ist es halt so, heutzutage ist so, man geht irgendwo in ein Land und erwartet, dass alle Englisch sprechen. Das hat damals in Frankreich nicht funktioniert, in Spanien genauso nicht und noch in Japan schon gar nicht.
Genau.
Deswegen, das habe ich glaube, ich wollte einfach auch dazugehören. Dann ist tatsächlich auch so, das habe ich natürlich auch gemerkt, als wir vorher auch mal versucht haben, so ein bisschen E-Mails zu schreiben, in den Restaurants spricht niemand Englisch. Ja, da gibt es manchmal jemanden im Service oder so, oder vielleicht mal jemand in der Küche, der irgendwie ein Englisch spricht, aber sonst eigentlich niemand. Also der Chef schon gar nicht und sonst die Köche in der Küche auch nicht. Deswegen war für mich klar, ich muss Japanisch lernen, habe dann eben einen 2 Monate Intensivsprachkurs gemacht, das war wirklich sehr intensiv. Aber das ist, wenn man motiviert ist, also ich habe in der Schule war ich früher halt wirklich komplett faul und da habe ich halt nicht gedacht, also oder nicht geglaubt, warum ich irgendwie eine Sprache lernen soll. Aber später merkt man das dann, dass man das halt einfach eine Wahnsinnsbereicherung ist, wenn man andere Sprachen kann. Ne?
Ja, aber ein halbes Jahr Japanisch zu lernen.
Also zwei Monate.
Zwei Monate.
Also 2 Monate Intensivkurs, genau. Was man halt lernt, ist, man lernt halt eben ein bisschen so die 50 Kanjis habe ich gelernt, dann Hiragana, Katagana, sodass man ein bisschen was lesen kann. Und dann eben Smalltalk. Aber doch dieser Smalltalk so in der Küche, also man lernt einfach in 2 Monaten intensiv, lernt man, dass man sich ein bisschen verständigen kann, Hallo, wie geht's? Wo ist der Supermarkt? Und dass man Speisen, Getränke bestellen kann, dass man sich über solche Sachen unterhalten kann und vor allen Dingen auch in der Küche, dass man sich darüber unterhalten kann, ob jetzt irgendwas in feine Streifen geschnitten wird oder ob jetzt sowas geschnitten wird oder wie die unterschiedlichen Messer heißen. Einfach, dass man diese ganzen, den ganzen Bestellablauf und die ganze Kommunikation in der Küche mitbekommt.
Und man tritt natürlich in Japan offene Tür ein, wenn man sich bemüht, ihre Sprache zu sprechen.
Genau,
also, absolut. Also es geht absolut, emotional genau. viel, viel einfacher, genau. wenn man sagt, man kommt da hin und spricht genau, einzelne Worte genau, und genau. bemüht sich stark. Genau.
Dann, es ist eben das Besondere in Japan war, und das weiß ich einfach heute noch sehr zu schätzen, ist, ich wurde dort wirklich behandelt wie ein Gast überall. Klar war ich, also in Deutschland ist so, wenn man irgendwo in Deutschland ein Praktikum macht oder in Europa, dann ist man der Knecht. So. Und in Japan wurde ich wirklich behandelt wie der König und wie der Gast. Natürlich wussten auch viele, also die Restaurants wie das Sushi-Restaurant oder Tempura, die haben vorher noch nie irgendwie einen Ausländer oder sowas, was ich in der Küche stehen gehabt. Die wussten gar nicht, wie sie mit mir umgehen sollen. Aber überall wurde man halt wirklich sehr geschätzt und sehr respektvoll behandelt. Das ist ja, sage ich mal, auch in der japanischen Kultur auch so üblich. Ja. Natürlich wurde auch gewisse Sachen erwartet. Also gerade im Sushi-Restaurant habe ich jeden Morgen von 8 bis 12, 13 Uhr komplett erstmal den Boden geputzt, auf allen Vieren, von die Treppe runtergeputzt, alles den Reis mit den Fingernägeln vom Boden gekratzt und alles nur mit einem feuchten Lappen, also nicht mit Reinigungsmittel oder Schrubber, sondern auf allen Vieren. Und halt, es müsste mehrmals am Tag die Wände feucht abgewischt werden und sowas. Das ist halt so der Japanese Spirit. Es geht ja auch darum, dass man das lernt.
Ja.
Und eben, die wollten natürlich auch sehen, ob ich da alles mitmache. So. Und nicht, ob man sich irgendwie zu fein und sagt, nee, ich will jetzt nur die tollen Sachen machen, ich bin jetzt zu
fein.
Darf
ich hier mal einhaken? Ich frage dich sowieso gleich, René, was so der Unterschied, weil mich interessiert, das brennt zwischen einer japanischen 2-Sterne-Küche ist und einer europäischen 2-3-Sterne-Küche. Aber was du gerade gesagt hast, das Thema Attitüde, Einstellung, offene Knien, Reis aufsammeln etc. und so weiter. Wie hast du das im Nachhinein empfunden? War das für dich eher Ausbeutung oder war das für dich, ich überspitze es jetzt mal, wirklich eine Lehre und eine Struktur zu erlernen, die zum Beispiel unseren jungen Leuten manchmal aus ethischen, politisch Korrektness irgendwie fehlt? Oder braucht man das heute nicht so nicht? Es ist ja schon streng gewesen jetzt.
Ne? Ja, genau. Also ich muss sagen, damals war ich irgendwas um Anfang 20 und hat mir das auch tatsächlich nichts ausgemacht. Also ich würde sagen, ich könnte es jetzt auf keinen Fall mehr machen. Ich würde es auch nicht nochmal machen wollen. Ich würde es auch nicht. Es ist gut, dass man es mal mitmacht, dass man das so sieht, aber es ist schon irgendwo, ja.
Erniedrigend, oder?
Ja, schon ein bisschen. Also vor allen Dingen ist es so, ich als Gast wurde ja wirklich auch klar, man wusste, okay, dann kann man es nicht einfach sagen, man bringt oder isst jetzt nicht, sondern das wurde halt toleriert, wenn ich das gemacht habe. Wenn ich gemerkt habe, okay, jetzt ist gerade nicht angebracht, irgendwie einen Schluck Wasser zu nehmen, dann mache ich das auch nicht. Aber die Angestellten waren dort schon, das ist auch ganz, ganz traditionell so, dass man, solange der Chef in der Küche ist, nicht isst und trinkt, also auch kein Wasser trinkt. Ja. Und es wurde immer gewartet, bis der Chef aus der Küche ist nach dem Mittagsservice und dann wurde Personalessen gekocht und dann durfte man auch trinken, dann durfte man alles machen. Aber das war nicht in allen Küchen so, aber gerade in zwei sehr klassischen war das so, dass man einfach nicht getrunken hat, wenn der Chef da ist.
Also der Personenkult um die Hierarchien, genau. der Wichtigkeit der Menschen in der Küche ist uns Europäern, Deutschen komplett fremd eigentlich.
Ja, ne? Also manche Sachen muss ich auch sagen, okay, das ist vielleicht ein bisschen too much, aber vor allen Dingen der respektvolle Umgang in der Küche, das ist halt schon besonders, ist da halt fast so ein bisschen, fast zu respektvoll auch so, aber es ist halt schon ein ganz, ganz anderer Umgang in der Küche. Aber es hat natürlich sehr, sehr viel Zeit investiert in Sachen, wo man denkt, okay, das kann man jetzt auch einfacher machen, aber es geht halt einfach immer um Respekt. Auch um Respekt, dass man halt in größeren Restaurants wurde das Geschirr auch mit Maschinen gespült, aber sonst ist es eben auch, das ist das Besondere, dass auch in einem kleinen Tempura-Restaurant einfach das Geschirr, wo der Gast draus isst, von Hand gespült wird, auch wenn eine Maschine da ist, aber aus Respekt wird das von Hand gespült, ja.
Das, wenn du jetzt so den wesentlichen Unterschied zwischen der japanischen Küche, also mal angefangen von der Sauberkeit, ich bin öfters mal, habe die Möglichkeit, ja auch in japanischen Küchen mal zu schauen und dann sagt die mir, die existieren schon 15 Jahre und die Küche sah aus, als wenn sie gerade neu eingerichtet wurde. Also die Sauberkeit und die Ordnung und das System hat mich immer fasziniert. Ich bin jetzt auch nicht der Typ, bei dem es so zu Hause aussieht, muss ich ehrlich gestehen. Aber ich fand es faszinierend, weil, wie gesagt, die Einstellung, wie da gearbeitet und gekocht wird, schon ziemlich beeindruckend. Und was mir persönlich auch ein bisschen aus der Ferne aufgefallen ist, dass die Liebe zum Produkt und der Respekt zu dem Produkt auch doch mal ein anderer war, als den ich hier streckenweise festgestellt habe.
Ne? Ja. Also das war auch, ich bin eben auch mitgegangen, gerade wo wir in Tokio waren, als ich in einem Sushi-Restaurant bei Kanesaka war, hatte ich ein Zimmer in dem Stuffhouse. Wir haben direkt am Fischmarkt war das Stuffhouse, das Sushi-Restaurant in Ginza.
Habt ihr der Sushi-Restaurant, ich habe sogar schon mal irgendwie auf Netflix oder so eine Serie gesehen, der 2 Sterne habt, ne? Dieses Sushi, war das direkt am Fischmarkt dran?
Nee. Also es gibt ja viele und die sehen alle sehr ähnlich aus. Ja, genau. Aber ich glaube nicht, dass er hat mittlerweile, glaube ich, auch nur noch 1 Stern, weil er ein bisschen expandiert hat und ihm sich auch gedacht hat, okay, wir brauchen ein paar mehr Restaurants. Aber er hatte auch die Möglichkeit, eben an den Fischmarkt mitzugehen, da auch die Auktion mitzubekommen von dem frischen Thunfisch, also nicht von dem gefrorenen, sondern von dem frischen Thunfisch, was nochmal eine ganz andere Attraktion ist, und da auch einfach mitbekommen, wie er selber an die Stände gegangen ist, die Fische ausgesucht hat, dann aber nicht mitgenommen hat, nur ausgesucht, und das wurde dann hinterher geliefert. Ja. Und das macht er jeden Morgen. Und dann davor, ich weiß nicht, ob dann danach auch nochmal, aber davor ist er immer in so einen kleinen Schrein gegangen, so einen Tempel, hat er erstmal gebetet und hat auch erklärt, dass er das macht, einfach um Danke zu sagen und sich entschuldigt, dass man jetzt hier die Tiere, als die getötet wurden für ihn.
Also ich finde es gut.
Absolut, absolut. Ja. Eben der Umgang eben so mit dem Produkt, die Wertschätzung, klar, das ist natürlich was ganz anderes. Das gibt es bei uns nicht so. Genau. Und vor allen Dingen dort wird ja, sage ich mal, eine Erdbeere, ein Apfel genauso gewürdigt wie Fisch oder Fleisch. Und das ist eben auch jetzt gerade bei uns, das ist was, wo wir...
Als auch so ein bisschen aus der, ich will es nochmal so ein bisschen ergänzen, es gibt ja mal so eine Religion, den Buddhismus in Japan, und die eigentlich die Religion, die in Japan praktiziert ist, ist der Shintoismus, und die ist ja so praktisch eine Naturreligion, ne? Die Natur besonders wertschätzen und dann aus dem Zen noch kommt, vielleicht kommt es auch ein bisschen daher wahrscheinlich noch.
Genau, ja. Ich finde das mal gut, wenn bei uns auch so, sag ich mal, so Produkte wie Erdbeeren schön ausgesucht kommen würden, nicht alles in eine Kiste geworfen oder auch Äpfel oder so. Das ist eben, bei uns wird alles, was irgendwie Früchte und Obst ist, wird immer alles irgendwie in Kisten geworfen und dann hier. Man geht ja davon aus, wird immer Marmelade draus gekocht.
Aber der Konsument in Japan weiß es dann auch zu schätzen.
Genau, ja klar.
Also
genau,
das ist ja immer ein Wechselspiel zwischen Konsumenten und die es herstellen und praktizieren. Was würdest du sagen, hast du als Essenz so aus dieser japanischen, wie lange war es, ein halbes Jahr?
Genau.
Ein halbes Jahr.
Das hat sich angefühlt wie anderthalb Jahre, genau. Es war wirklich wahnsinnig intensiv, ja. Aber irgendwie noch ein halbes Jahr, ja.
Was hast du für eine Essenz mitgenommen für dich selber? Was würdest du sagen?
Also auf jeden Fall die Reduktion auf das Wesentliche und so auch ein bisschen das, was mit auch den Stil so im Koda geprägt hat, ist, es geht nicht beim Essen nicht um Masse, sondern es geht einfach um Klasse und um Finesse und um Komplexität und nicht darum, dass man am Anfang schon, wenn man irgendwo ins Restaurant kommt, schon einen großen Brotkorb hat und man sich erstmal satt isst und dann muss man hinterher trotzdem noch komplett betrunken und mit einem riesen vollen Bauch aus dem Restaurant gehen. Ja, ja. Also ich mache das da trotzdem auch mal gerne, also beides, voller Bauch und betrunken aus dem Restaurant zu gehen, aber das ist eigentlich, das will man ja nicht immer. Ja. Und in Japan hört man ja eher auch vorher auf zu trinken oder vor allen Dingen hört man vorher auf zu essen, bevor man komplett satt ist. Was ja auch.
Aber nicht bevor man komplett betrunken ist, da habe ich andere Erfahrungen gemacht.
Genau. Und vor allen Dingen, was das Besondere ist, und das war für mich eben auch ein Grund, dahin zu gehen, ist das Umami. Ja. Als ich ins Kiko neu bin, zu Murata, hat er mich gefragt, so, do you know Umami? Und für mich war es so, ja klar, deswegen bin ich so hier. Und für die ist das halt so, die also ist ja tatsächlich auch so, sag ich mal, in Europa beschäftigt man sich, oder damals, das ist ja jetzt auch 50 Jahre her, hat man sich nicht so mit Umami beschäftigt. Heute ist Umami ja, sag ich mal, in aller Munde. Trotzdem will ich behaupten, nicht jeder versteht wirklich, was Umami ist bei uns. Und bei den Japanern dreht sich alles um Umami. Ja. Umami ist halt, sage ich mal, die Präsenz von Umami in dem Produkt und im Essen ist halt, sage ich mal, viel wichtiger als jetzt irgendwelche Quantitäten oder so. Und das ist eben auch das Besondere.
Kannst du für uns kurz nochmal die Philosophie von Umami beschreiben, René?
Genau, also es gibt ja eben die 5 verschiedenen Geschmacksrichtungen. Davon sind natürlich 4 sehr bekannt. Manche sagen, es gibt 7 Geschmacksrichtungen. Das ist aber nicht so nicht richtig. Also es gibt halt eben süß, salzig, sauer, bitter und Umami, ja, weil das Umami eben noch nicht so lange bekannt ist. Jetzt die anderen 4 kennt man ja, und das Umami ist halt so ein bisschen dieser fleischige, würzige Wohlgeschmack, was man eben aus Fleisch kennt, aus fermentierten Produkten, aus Proteinen allgemein, also gerade jetzt so ein Parmesankäse, eine geröstete Tomate, Fleisch, Fisch, Ansonsten gibt es natürlich
Japan viel im Seetank, ne, vermute ich
mal. Genau, Kombu, ja. Kombu hat eben den größten Anteil an Umami. Danach kommt eigentlich so ziemlich direkt der Katsuobushi, also getrocknet und fermentierte und zum Teil geräucherte Bonito, was man so als Bonito-Flocken bei uns auch kennt. Und dann Shiitake, Pilze. So, ja, Shiitake-Pilze sind eigentlich dann sogar gerade an dritter Stelle. Und dann vor allen Dingen noch die, sag ich mal, die Kombination aus diesen Produkten macht es dann aus, was so eine Multiplikation gibt. Genau. Und das gibt's halt, wenn man jetzt natürlich eben sonst Fisch auch fermentiert oder auch jetzt sage ich mal Sojabohnen oder eben gerade proteinhaltige im Gemüse fermentiert, dann entsteht Umami und kommt das halt noch mehr raus, das eben schon drin ist, genau. Und das ist eben auch gerade, was wir im Koda extrem nutzen, weil wir ja bei uns ein Dinnermenü anbieten. Jetzt ist bei uns nicht richtig Fleisch und Fisch da, solche Produkte. Und wenn eben im Essen kein Umami ist, dann muss man hinterher halt zu Hause noch einen Kühlschrank und muss noch so ein Würstchen essen oder man isst noch einen Burger auf dem Weg nach Hause oder bestellt sich noch eine Currywurst oder so. Da fehlt einem halt noch ein bisschen was. Oder man braucht noch eine Tüte Chips, wo noch Geschmacksverstärker drin ist und so. Deswegen ist das wichtig, egal was man eigentlich isst oder wo man isst, dass im Essen genug Umami vorkommt. Weil das ist einfach was.
Da müssen Sie zu uns zu den Chinesen gehen, da gibt es hier noch Glutamat.
Genau.
Umami. Genau. Das ist auch Geschmacksverstärker. Okay, hast du denn in Japan hast du denn alles durchgemacht oder warst du dann auch hauptsächlich in der Patisserie tätig? Weil Patisserie gibt es ja in
Japan. Gar nicht Patisserie,
genau. So, Japan gibt es ja jetzt
ist genau, nicht so genau. Eine Tradition. Also in Japan gibt es natürlich, also das war so auch immer, was ich immer gerne erzählt habe, in Japan 2-Sterne-Restaurant, gerade im Tempura-Restaurant, im Kondo, was wahnsinnig interessant war. Also da gab es halt eben gerade alles natürlich, Tempura kennt man, alles frittiert. Da war da ganzen Paprikaschoten, ganzer Spargel so frittiert. Und da gab es einfach auch als Dessert eine Pfirsichecke. Das war das Dessert. Oder auch in einem anderen Restaurant eben Melone. Das heißt, der Chef ging an den Kühlschrank zu Tritz. Der Kommi hat die Kiste rausgeholt. Dann hat der Sous-Chef hat die Melone rausgeholt. Der Chef hat sie abgeklopft und dann hat der Sous-Chef die Melone aufgeschnitten. Und der Kommi hat es dann auf den Teller gelegt. So, und dann kam eine Kuchengabel dran mit der Schale, mit den Kernen. Das war das Dessert im 2-Sterne-Restaurant. Ja. Das heißt, in Japan also als Patissier zu arbeiten, kann man natürlich auch in westlichen Hotels oder sowas. Da gibt es die klassische französische Patisserie überall. Es gibt auch sehr, sehr viele Patisserien, auch von Pierre Hermé und von allen großen Patissiers. Aber in den traditionellen japanischen Restaurants gibt es natürlich, ist das hauptsächlich Früchte. So, genau.
Spannendes halbes Jahr in deinem Leben, muss ich. Spannende Station.
Genau, nee, also es war so. Ich war im Prinzip dort so, ich hatte halt meine Praktika fertig, wollte auch dort bleiben. Man lebt sich ja dann auch so ein bisschen ein, hat ja dann auch Freunde, Bekannte, alles dort und fühlt sich auch so ein bisschen wohl. Und hat auch das Gefühl so, man würde eigentlich gerne dort bleiben. Da war für mich aber klar, die japanischen Restaurants, das wird es nicht sein, weil dort fange ich eben ganz unten, wenn ich dort jetzt wirklich arbeiten möchte, fange ich ganz unten an. Und das ist so, man arbeitet dann erstmal so als Kommi bestimmt drei Jahre oder so, macht man wirklich nur, also Wäsche waschen, sauber machen, wirklich Ware verräumen, so da fässt man groß nichts an. Ne? Das war was, wo ich gesagt habe, möchte ich jetzt nicht unbedingt durchgehen, das war super alles zu sehen, aber ich habe mir dann schon auch umgeguckt in einem Hotel oder so, in einem westlichen Hotel nach einem Job oder so, aber irgendwie hat das alles nicht so ganz richtig gepasst und ich habe mich doch entschieden, okay, ich möchte eigentlich wieder zurück nach Deutschland. Und dann hatte ich damals die Skills schon für die Patisserie. Und gut, man, ich bin jetzt eigentlich aus Japan so zurück nach Deutschland mit gar nichts. Also ich hatte nichts, mein Geld hatte ich alles ausgegeben. Ich hatte ja auch ich hatte ja ein Stipendium auch bekommen, das war damals vom Land Baden-Württemberg. Das hieß Landesstiftung Baden-Württemberg, haben sie ein Stipendium vergeben. Das war natürlich, ansonsten ohne Stipendium hätte ich das auch nicht machen können. Ich habe sehr viele Stipendien bekommen. Ich weiß nicht, ob es das alles heute noch gibt, ich denke schon. Und trotzdem habe ich natürlich auch gefeiert und was man alles macht und dementsprechend natürlich auch viel gegessen. Ich musste ja auch in Sterne-Restaurants zum Essen gehen, das muss man natürlich auch mitmachen. Und so war auch klar, okay, ich gehe jetzt nach Deutschland und fange jetzt nicht irgendwo als Kommi an, sondern gucke, dass ich irgendwie einen vernünftigen Job finde. Und da habe ich gedacht, okay, als Patissier wäre eigentlich nicht schlecht. Und dann hatte ich 2-3 Optionen. Damals unter anderem war eine Patissier, das war damals direkt die Chef-Patissier-Stelle im Restaurant La Vie bei Thomas Bühner. Und ja, und das hat sich so ergeben. Also es war eigentlich so, ich hatte da ein bisschen Respekt vor diesem Job, aber diese anderen beiden Optionen, die ich hatte, das hat einfach nicht geklappt oder das hat mir nicht ganz so gepasst. Und so bin ich dann in Osnabrück gelandet. Und ich habe es nicht bereut. Ich war 6 Jahre dann als Chef-Palissier in Osnabrück im La Vie.
Wir hatten 6 Jahre dann, war das dann auch, ja?
Okay. Nee, nicht mehr. Also jetzt, das wurde vom Eigentümer damals, also ich glaube, es ist jetzt zwei Jahre her, wurde das geschlossen. Genau. Und ich bin da weg vor 5 Jahren. Nachdem ich angefangen habe, 2 Jahre später kam dann eben der 3. Michelin-Stern, was eine super Zeit war. Und ich hatte meine besten Jahre im Restaurant La Vie.
Du bist auch zum Patissier des Jahres gewählt worden, ne?
Genau,
war das auch in der Zeit.
Genau, ne? Also es war Golden Mio und Aral Schlemmer Atlas und dann kamen jetzt noch ein paar andere, genau. Patissier des Jahres, dieser Name ist ja nicht geschützt und es gibt eben, sage ich mal, ein paar Wettbewerbe, wo man irgendwie Patissier des Jahres werden kann oder natürlich über die Auszeichnungen von Fachmagazinen wie der Feinschmecker oder von Gietz wie der Golden Mio oder Aral Schlemmer Atlas,
genau. Was muss man von dir aus mitbringen, von der Attitüde, um guter Patissier zu sein? Also muss man sehr strukturiert sein, muss man eine gute Zunge haben, muss man Leidenschaft. Also was sind die Essenzen, um heute, wenn jemand sagt, ich will jetzt Koch werden, aber ich will eigentlich Patissier werden so, oder so?
Ja,
also
ich würde sagen, definitiv alles, was du davon aufgezählt hast, auf jeden Fall. Also Patissier ist ja kommt aus dem Französischen, der Name von Pat, also Teig. Das heißt, der Patissier ist eigentlich einer, der mit Teig arbeitet. Jetzt versteht man in Deutschland unter dem Patissier eigentlich eher jemand, der Desserts in der Küche für ein Restaurant macht. Das andere ist der Konditor. Weil in Frankreich gibt es den Patissier, der ist im Restaurant, der ist auch in der Konditorei. Jetzt in Deutschland nennt man jetzt den Patissier in der Küche nicht unbedingt Konditor. Das war früher so der Küchenkonditor, aber das sagt man schon seit Jahren nicht mehr, dass das irgendwie Konditor ist, weil Konditor bei uns ja auch ein extra Ausbildungsberuf ist. Jetzt kommt es halt wirklich drauf an, was macht man denn als Patissier? Macht man halt eben, sag ich mal, Torten in einem Hotel oder Desserts oder macht man kleine Desserts oder macht man eben Pralinen, das zählt ja alles dazu, oder macht man eben Schaustücke als Patissier oder Schautorten. Das heißt, da gibt es halt wirklich die unterschiedlichsten Sachen. Grundsätzlich bin ich immer der Meinung, alles, was mit Lebensmitteln gemacht wird in der Patisserie, wenn es ums Kochen geht, sollte immer durch den Magen gehen. Das heißt, ich bin jetzt nicht unbedingt der große Fan von Schaustücken, solche Sachen, weil da wird eben, sage ich mal, eine aufwendig produzierte Schokolade wird dann zur Schau gestellt und hinterher ist das ja eigentlich keiner mehr.
Viel für die Optik gemacht.
Genau, so genau. Aber es ist ja trotzdem, sage ich mal, ein Patissier, der sowas macht oder ein Patissier, der Schautorten macht, der muss da jetzt nicht viel von probieren, tatsächlich, weil der hat halt sein Rezept und der überlegt sich jetzt nicht, ob da noch eine Prise Salz fehlt oder nicht, der macht halt sein Rezept. Ansonsten finde ich grundsätzlich immer, wenn es ums Essen geht und es sollte bei Lebensmitteln ums Essen gehen und nicht um die Schau gehen, muss man natürlich, das Wichtigste ist genauso beim Koch, der Geschmack, dass man das probiert und dann, bevor das nachher einen Gast bekommt, dann auch selber sagen kann, das schmeckt mir, jetzt gebe ich es dem Gast, genau.
Okay, und vom Geschmack ist das, wie viel ist da, ich sag mal, bringt man von Natur aus mit und wie viel kann man sich das anlernen? Das hast du beim Koch genauso, aber ich finde es ja beim Patissier noch extremer, also aus meiner Erfahrung, dass man, also dieses Feingefühl der Zunge, dass man, es finde ich noch wirklich viel extremer als beim normalen Kochen, also Wie viel hast du dir antrainiert und wie viel hast du mitgebracht?
Ja, also es ist so, man kann natürlich jetzt ein guter Koch zu sein und, sage ich mal, keinen guten Geschmackssinn zu haben, ist sehr schwierig.
Ja, sehr schwierig.
Als Patissier geht's schon. Es gibt natürlich so der klassische Konditor. Also ich will jetzt da nichts gegen Konditoren sagen, aber es ist so, Konditor ist ja auch Handwerk. Jetzt Kochen ist eigentlich kein Handwerk. Der Konditor ist ja in der Handwerkskammer und da geht's auch Handwerk genauso wie wenn jemand eine Mauer hochzieht und man hat halt seine Produkte, mit denen man eine Mauer hochzieht, und so hat man eben auch seine Produkte, mit denen man eine Torte macht. Das ist so. Und so wird das ja auch gemacht. Es gibt ein Rezept, das wird so gemacht, und da wird dann nichts an den Rezepten verändert, sondern die werden genauso verwendet und dann wird der Kuchen zusammengebastelt. Das heißt, man kommt als Konditor durch, ohne jetzt groß zu probieren und zu kreieren, ja. Aber wenn man jetzt, sage ich mal, wirklich Desserts für ein Restaurant macht und arbeitet auch kreativ, muss man natürlich sehr, sehr viel probieren. Und vor allen Dingen, wenn man kreativ arbeitet. Es gibt immer eine optische Kreativität. Wenn man jetzt eine Schautorte macht, kann man auch sagen, das ist sehr kreativ.
Ich meine ja, jetzt eine Geschmackskreativität.
Genau. Aber da ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass man seine eigenen Kreationen probiert, beziehungsweise im Kopf sich irgendwas überlegt, was man miteinander kombinieren möchte und dann daraus ein Dessert macht. Das heißt, das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und dann, man kann vieles lernen. Das kommt auch ganz drauf an, Wie lernbereit man selber ist, wie man sich damit auseinandersetzen möchte mit Sachen. Aber ich denke mal, das Wichtigste ist, dass man von Haus aus einfach so ein bisschen was mitbringt. Das kann natürlich auch ein bisschen Talent sein, ja, dann hat man es einfach, aber vor allen Dingen so ein bisschen den Umgang und ein bisschen den Respekt eben vor Lebensmitteln. Das heißt, wenn man eben zu Hause das einfach auch mitbekommen hat, wie man mit Essen umgeht am Tisch, wie man Essen zubereitet in der Küche, die Wertschätzung und auch den Einkauf, dass wenn man einkaufen geht, dass man eben drauf guckt, okay, wo kommt das Produkt her, was isst man da eigentlich so? Das sollte man schon auch, also sage ich mal, aus dem Elternhaus mitbekommen. Ja, und ich denke mal, das macht vor allen Dingen einen Koch aus. Es kann auch mal komplett das Gegenteil sein. Es kann auch sein, jemand ist komplett nur mit Fertigprodukten aufgewachsen, wird aber später der beste Koch. Ich habe auch in meiner Kindheit, muss ich sagen, weil ich bin in Singen am Hohen Thiel zur Schule gegangen. Dort war das erste Maggi-Werk außerhalb von der Schweiz. Das heißt, ich bin mit Maggi-Suppe groß geworden. Genau, richtig. Ja, daher kam mal wirklich auch dieses Bewusstsein für Umami durch den Geschmacksverstärker in der Maggi-Suppe her. Ja, also man kann natürlich, aber das ist unterschiedlich. Ich würde sagen, das kann man nicht so pauschalisieren, dass man jetzt einen gewissen Anteil irgendwie schon haben muss oder lernen muss oder so. Das ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich.
Ja. Also wir kennen uns ja nicht, René. Ich weiß nicht, also ich kriege das gerade mit. Irgendwie kommst du bei mir an, du strahlst und auch von der Rhetorik eine hohe Bescheidenheit aus. Ich weiß nicht, ob du die von der Gene mitgebracht hast oder in Japan gelernt hast oder ob das beides war, weil das ist ja vom Werdegang und von dem, was du bist. Und ich würde jetzt auch gleich mal den Sprung zum Coda machen und für die Zuhörer, die jetzt nicht aus Berlin kommen und noch nicht das Vergnügen hatten, im Coda essen zu gehen. Ich habe es im Eingangsgespräch, den René sagt, das Coda, und der René wird mich dann gleich ergänzen, wie er zu dem Spirit kam und wie welche Idee dahinter steht, das Coda zu eröffnen. Reden wir von einem Restaurant, in dem ausschließlich Dessert in 7-Gänge-Menüs serviert werden. Ich kann mich, also ich habe es René am Eingang gesagt, wenn man mich daraufhin angesprochen hätte, ob ich Lust hätte, so eine Restaurantidee mit zu finanzieren, hätte ich ihm wahrscheinlich gesagt, ja, aber nicht wirklich mit meinem Geld. Von daher müsst ihr euch wahrscheinlich jemand anders suchen, weil ich hätte gedacht, das kann nicht funktionieren. Ich glaube, das Coda ist auch einzigartig in Deutschland oder noch drüber hinaus.
Ja, also ich würde sagen, so
von... Nur eine Frage, einzigartig in Deutschland? Oder?
Das auf jeden Fall. Man kann auch sagen, einzigartig in der Welt, so wie wir das machen, definitiv. Es gibt aber trotzdem auch andere Dessert-Restaurants.
Klar,
es gibt auch andere Restaurants, die das vor uns so gemacht haben. Aber jetzt sage ich mal, so ausgefeilt, wie wir das jetzt machen, gibt's das nicht. Gab's auch vorher nicht. Aber natürlich gibt's das Espace Sucre in Barcelona oder Will Goldfarb auf Bali in den Room for Dessert, wo das reine Dessertkonzepte gibt. Es gibt auch in Frankreich, das Starcara ist ein Dessertrestaurant. Die haben eigentlich im gleichen Jahr auch wie wir den ersten und im gleichen Jahr auch den zweiten Stern bekommen. Jetzt, ich war noch nie dort, ich weiß nicht, wie sie das unterscheiden, aber sie nennen sich eben Dessert Gourmet Dessertrestaurant, genau.
Okay, also da hat er mir der René schon was vorweggenommen. Sie sind relativ, wie lange gibt es euch jetzt?
5 Jahre.
5 Jahre. Genau. Gab es relativ schnell den ersten Stern und dann relativ schnell den zweiten Stern hinterher. 2 Sterne in 5 Jahren zu bekommen. Und lieber René, dafür bin ich auch zu lange in der Gastronomie, ist schon ganz großes Kino. Also wirklich ganz großes Kino.
Danke,
ja. Wir kommen gleich noch zu. Wirklich ganz großes Kino erstmal dazu. Dann wäre auch die Frage, warum in Berlin, komme ich auch nochmal dazu. Also als ich das erste Mal bei euch war, habe ich überlegt, wie gehe ich denn davor? Gehe ich jetzt erstmal essen und hau mir danach ein 7-Sterne-Gänge-Menü rein über Desserts? Das schaffe ich ja gar nicht alles. Aber da wird ja René gleich berichten, weil das nicht das wirkliche klassische Dessert ist, wie man macht. Wie kamst du auf die Idee, so ein Konzept, ein Gastro-Konzept ausschließlich mit Desserts zu machen? Bist du der Ideengeber gewesen oder war das so ein Brainstorm von mehreren Menschen zusammen?
Also so, als ich noch in La Vie gearbeitet habe, habe ich mir immer auch schon überlegt, ich war da 6 Jahre, was mache ich denn sonst noch so? Also ich meine, klar bleibe ich im La Vie, aber man will ja irgendwann mal auch ein bisschen aus der hintersten Küchenecke raus als Patissier und auch mal was anderes machen. Damals hatte ich, das war 2013, Will Goldfarb, der ein Dessertrestaurant auf Bali hat, in Lugano auf einer Symposium getroffen. Und da habe ich gedacht, so Mensch, das ist ein wahnsinnig spannendes Dessertrestaurant. Er hatte das früher in New York gehabt, das Room for Dessert, hat das dann aus gesundheitlichen Gründen zugemacht und ist dann nach Bali und hat das dort wieder aufgemacht. Und da habe ich so mir angefangen, so Gedanken drüber zu machen. Aber wie es so ist, jedem, dem man das erzählt, der sagt, ja, ist ja ganz nett, aber das macht keinen Sinn, braucht niemand so. Vor allen Dingen braucht niemand. Ist halt so das Demotivierendste, was man eigentlich hören kann. Also ja, wenn man sagt so, genau, ja, weiß nicht, ob das nicht funktioniert, geht ja noch. Aber wenn man immer hört so, das braucht niemand, das ist schon ein bisschen gemein. Auf jeden Fall habe ich dann gedacht, okay, ich habe halt trotzdem mich locker gelassen und habe das immer so einfach geträumt. Das war einfach so ein bisschen mein Traum. Auch wenn ich mit Freunden zusammen war, war das einfach immer was, wo ich gerne drüber gesprochen gesprochen habe oder so philosophiert habe. Und dann habe ich eben durch einen Zufall einen Freund von mir und der Geschäftspartner von Oliver haben sich zufällig an so einem Startup-Tag in Berlin getroffen, wo das irgendwie zum Gespräch kam, dass Oliver Bischoff, mein jetziger Geschäftspartner, gerne in ein Dessert-Konzept
machen Hammer, möchte. Ne?
Genau, mit genau, Inhaber, ja, genau. Und so sind wir irgendwie über dieses Gespräch in Kontakt gekommen, also über meinen Freund Christian und Olivers Geschäftspartner. Und dann haben wir uns irgendwie getroffen und haben gesagt, hey, wir haben beide Bock, ein Dessert-Konzept zu machen. Und ich habe eigentlich genau immer darauf gewartet, bis mal jemand sagt so, hey, das ist einfach cool, so, das fehlt, das muss man machen. Ja. Und so war Olli. Und das Gute war halt, dass Olli nie irgendwie gesagt hat, ja eben, das ist Quatsch, das ist Quatsch. Sondern immer sehr, sehr offen war zu allem.
Ja. Ja.
Und im La Vie habe ich schon so ein bisschen versucht, Drinks und Desserts miteinander zu kombinieren. Das war so auch die Idee, dass man eigentlich so ein bisschen Sachen von Cocktails ins Dessert anfließen lässt und so Techniken, Zutaten vom Dessert in die Drinks einfließen lässt. Ja. Und wir wollten anfangs starten mit einem komplett ganz einfachen Casual-Konzept, was wir auch gemacht haben. Es war auch anfangs komplett extrem casual, sind wir auch jetzt noch, aber man konnte anfangs halt eine Speise bestellen, einen Drink dazu, so, und das war halt super casual, man konnte auch nur ein Bier trinken oder nur einen Cocktail. Wir haben halt schnell gemerkt, dass die Nachfrage da ist für mehr, und so haben wir uns einfach ständig weiterentwickelt. Das heißt, wenn man eben vor 4 Jahren mal im Coda war oder vor 3 oder vor 2 Jahren, ist es immer anders, weil wir uns ständig weiterentwickeln. Und irgendwann haben wir gemerkt, okay, genau das, was du auch sagst, die Gäste fragen sich, soll ich jetzt vorher was essen? Manchmal haben die Gäste uns angerufen und haben gefragt, so, wo soll ich jetzt vorher hingehen, bevor ich zu euch komme zum Dessert? Und haben wir gedacht, Mensch, die Leute hauen jetzt vorher ihr ganzes Geld raus, kommen dann angetrunken zu uns und bei uns trinken sie dann einen Drink, ein Wasser und ein Dessert. Dann haben wir gedacht, nee, wir müssen das als Dinner-Konzept machen. Und dann haben wir gesagt, okay, es gibt jetzt einfach damals waren es, glaube ich, noch 5 oder 6 Gänge, um 19 Uhr gibt es einmal ein großes Menü, das ist ein Dinner-Menü, aber ausschließlich aus Desserts mit ein paar herzhaften Komponenten drin. Das hat auch funktioniert, aber man musste sich halt ständig rechtfertigen. Die Gäste haben sich so ein bisschen reingebogelt, haben dann erst am Tisch, wenn sie am Tisch gesessen sind, gesagt, ja, wir wollen aber nur ein Dessert. Dann konnte man sie auch nicht mehr rausschmeißen. Oder, was ich niemals gedacht hätte, dass das jemand macht, es kam ein 6er-Tisch, haben zu 6 gebucht. Wir hatten damals auch noch so halt auch schon ein Buchungssystem, dann zahlt man auch pro Person. Dann sitzen die am Tisch und sagen so, wir bestellen einmal das 6-Gang-Menü und jeder bekommt einen Teller, einen Gang. Okay. Und dann lassen sie es der Reihe rumgehen, damit jeder alles probieren kann. Das heißt, man hat halt an einem 6er-Tisch ein Menü verkauft, so. Und okay, wir sind ja auch in Neukölln und da haben wir uns auch nicht getraut, das irgendwie zu sagen, nee, das geht einfach nicht so. Da haben wir aber gesagt, okay, wir brauchen einfach, was das Ganze lösen würde, wäre ein Michelin-Stern. Und ich meine, ich habe...
Was das Ganze lösen würde?
Ja, ist so, das war eigentlich
auch nicht schlecht.
Ja. Und das wollten wir vorher ja eigentlich nie. Also für mich war klar, mit von Sternen habe ich erstmal genug, das habe ich alles gesehen. Aber für mich war klar, okay, ich habe eigentlich nur in Sterne-Restaurants gearbeitet. Ich weiß, worauf es ankommt. Und das war mitten im Jahr, wo wir das uns die Entscheidung getroffen haben. Und dann 1,5 Jahre später kam der erste Stern, das war dann 2019. Und damit hat sich natürlich alles geändert. Es war einfach viel leichter dann nachher. Also die Gäste, war klar, die Gäste kommen und die essen volles Menü. Es hat keiner mehr darauf bestanden, irgendwie 1, 2 oder 3 Gänge zu essen, sondern es war klar, jeder kommt und er nimmt das, was es gibt, und das ist ein Menü. Ja. Und dann gab es aber noch die Option um 22 Uhr, dass man eben da à la carte bestellen konnte. Das haben wir dann aber, als der zweite Stern gekommen ist, dann auch gesagt, okay, wir machen jetzt kein à la carte mehr. Oh, das haben wir vor dem zweiten Stern schon uns dafür entschieden, weil es dann eben auch so ein bisschen, es ist so, man hat eine gewisse Nachfrage da, das heißt, man muss anderen Gästen absagen, die gerne 4 Gänge essen und dann kommt ein Pärchen, die sich gerne ein Dessert teilen möchten. Das ist ja auch nett, das war ja auch gut, das haben wir vorher immer gerne gemacht, aber irgendwann merkt man, dass man dann einfach nicht mehr ganz
nicht mehr hinkommt. Genau. Ich glaube, genau. René, wenn du so erzählst, so Revue passieren lassen, dass die meisten, auch ich gehöre dazu, es am Anfang nicht wirklich verstanden haben.
Klar. Ja,
Dessert-Restaurant, da gehe ich mein Espresso und noch ein Stück Dessert auf den Absacker trinken.
Richtig.
Und das ist jetzt als ich das erste Mal auch dein Menü oder euer Menü gegessen habe, das war ja auch ganz was anderes als ein Dessert. Vielleicht erklärst du mal den Gästen, die noch nicht bei dir waren, dass es nicht ein zuckerüberladenes, nach dem Motto, ich muss jetzt 6 Gänge mit Zucker essen und da komme ich gar nicht mehr mit klar, sondern es sind ja wenig Zucker, also du hast ja eine andere Art von Handschrift da drin.
Genau. Also wir haben schon immer, ging es bei uns darum, dass wir uns Gedanken gemacht haben, wie kann ein Dessert eben sein, wenn man mehr wie 1 isst. Jetzt sind es ja eben 7 oder 8 in einem Menü. Und es ging schon immer darum, klar, natürlich gute Produkte zu verwenden, aber das experimentell zu machen. Das heißt, dass man einfach runtergebrochen in einem einfachen Konzept Zugang hat zu experimenteller Patisserie, was man sonst eigentlich nur in der gehobenen Gastronomie hat. Ja. Und wir haben vor allen Dingen halt, sag ich mal, mit anderen Produkten gearbeitet, mit alternativen Produkten. Das heißt, weniger eben mit Milch und Sahne, dafür mehr mit Nussmilch oder Sojamilch, solchen Sachen. Nicht jetzt unbedingt, um sag ich mal, einen Veganer glücklich zu machen, sondern einfach, weil wir einfach auch so ein bisschen nach der Challenge gesucht haben. Ja. Und dann vor allen Dingen kein Zucker, kein weißen Zucker, da eben mit anderen natürlichen Süßungsmitteln.
Auch rauchige Sachen, ne? Da hatte ich bei euch gegessen.
Also natürlich vor allen Dingen halt Zucker reduziert. So, das war das, was ich auch schon immer gemacht habe. Denn vorher, als ich im La Vie gearbeitet war, wo ich sag ich mal, nur für den letzten Gang zuständig war, war für mich wichtig, dass ich dafür verantwortlich bin, dass der Gast das sehr einfach aufessen kann. Und dass das nicht zu deftig ist und nicht zu süß ist und auch von der Größe her nicht zu groß ist. Das heißt, da muss ich mal gucken, in welchem Kontext steht das Dessert. Isst man jetzt eben ein 8-Gänge-Menü? Isst man ein Dessert nachmittags oder isst man es nachdem man 3 Gänge herzhaft gegessen hat oder so? Dementsprechend muss das eben angepasst sein. Ja. Und natürlich wussten wir anfangs auch noch nicht so richtig, wie wir das jetzt kommunizieren sollen und wollen. Und wir haben einfach gesagt, wir machen das jetzt und gucken, wo das hinführt. Dann haben wir gemerkt, okay, die Nachfrage für mehrere Gänge ist da. Ja, wir hätten damals niemals gedacht, dass wir mal ein 8-Gänge-Menü schicken. So, das
wie viele Plätze habt ihr bei euch im Land?
Ja, wir hatten eigentlich so immer 30. Also früher hatten wir schon so 35 Gäste reinbekommen. Dann haben wir das ein bisschen reduziert auf 30. Jetzt sind wir mittlerweile halt Corona-bedingt, wenn wir jetzt wieder aufmachen dürfen, mit Abstand dann bei 20 so.
Ja, genau.
Genau, so 20, 25, das ist eigentlich auch ganz gut. Und dann machen wir das eben auf 2 Seatings. Das heißt, wir haben das erste Seating und jetzt wird das auch so weiterhin sein, wie wir es davor hatten. Das erste Seating gibt es halt eben 7 oder 8 Gänge und im zweiten Seating gibt es dann 4 oder 5 Gänge.
Okay. Der zweite ist dann um 22 Uhr?
Genau, oder? Zu 22 Uhr, 22 Uhr 30, genau. Genau. Je nachdem, wie viel Uhr das erste Seating ist. Das war natürlich auch mit der Sperrstunde, haben wir das rausgenommen. Aber da wollen wir wieder hin, dass wir in 2 Seatings wieder komplett haben.
Ja. Nun habt ihr euren Laden ja in Neukölln aufgemacht. Neukölln ist für die Nicht-Berliner doch schon so ein Kiezbezirk, kann man mal so sagen. Ist so ein hipper Kiezbezirk einfach. Habt ihr das eigentlich, ihr seid jetzt sehr erfolgreich, sage ich jetzt mal. Von daher würde man jetzt nicht sagen, dass ich es bereut habe. Aber hätte euer Dessert-Konzept nicht eher Hamburg oder München gepasst? Ja, ein bisschen provozierend, ihr fragt jetzt.
Ja. Ja. Also ich muss sagen, ich bin wahnsinnig froh um den Standort und dass wir in Berlin sind.
Ja, ich auch. Aber
einmal, dass wir in dieser Ecke sind, weil wir haben definitiv Zeit gebraucht, das Ganze zu entwickeln. Wären wir woanders gewesen, an einem Standort, wo noch eine ganz andere Miete abgerufen wäre, so hätten wir einen viel größeren Druck gehabt von Anfang an. Und so haben wir auch nicht so einen Druck gehabt von Anfang an.
Das ist also ein gutes, vom Mindset her sehr gut, dass ihr sagt, okay, wir haben die Kosten am Anfang deutlich gering gehalten, haben dadurch mehr ein größeres Zeitfenster gehabt, um den Laden halbwegs kostengünstig praktisch zu betreiben.
Genau. Ja. Und natürlich hatten wir am Anfang noch relativ viel Laufkundschaft, jetzt mittlerweile eigentlich null Laufkundschaft, klar, weil natürlich alles über die Reservierung geht.
Wie lange muss man jetzt aktuell, wenn Corona vorbei ist, dann vorreservieren?
Ja, es hat sich natürlich wahnsinnig viel verändert durch den zweiten Stern jetzt, aber das war ja gerade 2 Wochen und dann war der erste Lockdown.
Wir hatten
den zweiten Stern von ihm bekommen, 2 Wochen danach. Das war ja so, also als der zweite Stern kam, waren wir sofort überrannt und das war schon noch mal eine Schippe drauf, wie nach dem ersten Stern. Ja. Aber ist jetzt nicht so, dass wir jetzt ein halbes Jahr ausgebucht sind. Weil es ist schon so, wenn man jetzt die Wahl hat, okay, ich gehe jetzt nach Berlin und ich gehe jetzt essen und gehe ich jetzt Fleisch oder Dessert essen, dann entscheiden sich viele noch für die für das Restaurant, wo Fleisch serviert wird, anstatt das, wo es rein Desserts gibt.
Ja, genau. Okay.
Das ist eben so, ja. Deswegen ist nicht so, dass wir jetzt so einen Run haben, dass wir schon ein halbes Jahr im Voraus ausgebucht sind, aber das kann noch kommen.
Das wird kommen, da bin ich ziemlich sicher, René. Ich kann mir natürlich vorstellen, Champagner flossen strömen, wahrscheinlich nach dem zweiten Stern. Ich weiß trotzdem, es gibt viele Köche, die sagen, ja, aktuell, es ist nicht mehr so, ich bin so ein bisschen on vogue, es ist nicht mehr so wichtig, Sterne zu haben oder nicht Sterne zu haben. Trotzdem weiß ich, viele Gastronomen, die gerade in der Küche alles geben und mit Leidenschaft arbeiten, ist es immer schon noch eine große Auszeichnung. Inwieweit kann das für euch oder dich, frage ich jetzt mal persönlich, belastend sein? Erhöht es den Druck irgendwie oder spürst du keinen größeren Druck?
Ja, weil
du
jetzt
der Druck höher als die Freude oder was, wie ich meine? Das ist auch nicht immer.
Für mich war das in dem Moment natürlich, der erste Stern war eine wahnsinnige Euphorie. Der zweite Stern war so, da habe ich mich gefreut, aber das war so schon wie so ein großer Sack, der erstmal auf mich drauf fällt.
Danke für die Ehrlichkeit. Das gehört
also nicht, dazu. Nicht, weil ich jetzt so gedacht habe, oh Gott, ich habe irgendwie Angst davor, auch den zu verlieren, sondern ich wusste, okay, wir können das auch verteidigen alles. Aber man hat ja dann schon so eine Last. Vor allen Dingen, ich will mir halt selber auch gerecht werden und ich will ja selber auch das Gefühl haben, dass wenn die Gäste kommen, dass ich zu 100% auch der Meinung bin, dass das 2 Sterne sind. Und wir waren, sage ich mal, sind immer noch sehr, sehr casual, aber davor waren wir halt auch noch extrem casual. Das heißt, wenn man um 22 Uhr gekommen ist, ist man halt reingekommen, hat vielleicht, wenn man wohl den Aperitif getrunken, hat man 4 Gänge gegessen und ist wieder gegangen. Dann hat sich gleich ein Gast auch beschwert, ja, wenn man nicht in ein 2-Sterne-Restaurant, kriegt man nicht mal eine Praline hinterher. So. Das hatten wir halt auch bewusst nicht in dem späteren Seating, weil wir wollten das auch nicht so in die Länge ziehen und auch vom Preis her halt auch ein bisschen reduzieren. Andere hat auch gesagt, dass das...
Haben sich die Gäste stark verändert nach dem
2-Sterne-Restaurant? Ja, vor allen Dingen also schon auch der
Anspruch. Das Klientel, der
Anspruch. Es kamen natürlich sehr, sehr viele gute Gäste, wo wir sehr happy sind, die auch mal gerne noch nebenbei eine Flasche Champagner trinken. Es kommen natürlich auch Gäste, die sagen, so, jetzt habe ich die Chance, mal mir das leisten zu können, in ein 2-Sterne-Restaurant reinzugehen. Jetzt sage ich denen auch gleich noch meine Meinung. Es hat auch ein Gast gesagt, so, mit dieser Toilette so hätte ich euch niemals 2 Sterne gegeben. Ja.
Ist das Berlin-spezifisch, sag mal, oder ist das deutsch-spezifisch?
Das war ein Franzose tatsächlich.
Ah, okay,
genau. Aber also der Franzose, der Deutsch gesprochen hat. Kann ich verstehen, dass das jemand sagt. Es kommt halt darauf an, um was es geht. Und es geht nicht darum, dass wir auch weiße Tischtücher haben und dass alles auf Hochglanz poliert
ist. Ja, Anker hat mir letztens gesagt, der in meinem Podcast gewesen ist, der Michelin zeichnet eigentlich ausschließlich das aus, was auf dem Teller liegt. So hat er es gesagt. Ich habe ihn nämlich gefragt und nicht, ob da eine Tischserviette aus Papier oder aus Stoff ist. Deswegen haben in Hongkong auch Imbisse streckenweise Sterne. Also ja. Von daher zum Thema, mit der Toilette hätte ich dir keinen Sterne gegeben. Also
es gehört schon auch so ein bisschen alles mit dazu. Klar kann man irgendwo auch unter einer Brücke ein Restaurant haben oder auch gar keine Toilette haben oder sowas. Das geht natürlich auch. Aber es kommt vor allen Dingen halt auf das Gesamt, da kommst du auf das Essen drauf an, aber auf das Erlebnis vor allen Dingen.
Ja.
Und das sehr Erlebnis gehört eben auch damit dazu. Selbst auch wenn diese Papierserviette halt einfach perfekt ins Ambiente reinpasst, ist es auch okay. Aber wenn die Papierserviette halt nicht reinpasst, dann ist es halt nicht okay. So.
Ja, ja.
Und ich würde sagen, bei uns, unsere Toilette ist super. Klar, das ist jetzt keine getrennte für Herren und Damen, weil das einfach der Platz nicht hergibt. Aber die passt da rein, deswegen spricht auch nichts dagegen. Jetzt gut, kann ich auch akzeptieren, dass das jemandem nicht passt oder sowas, aber man muss auch sehen, wenn man jetzt unseren Menüpreis, vor allen Dingen bisher, wir werden das jetzt wahrscheinlich auch ein kleines bisschen anheben oder anpassen müssen, dafür bekommt man aber auch mehr geboten. Wenn man einfach den Preis vergleicht, der muss ja einfach auch gucken, wenn man jetzt in Paris in ein 2- oder 3-Sterne-Restaurant reingeht, was man da für einen Preis bezahlt und was man woanders jetzt auch in Berlin für einen
Preis
bezahlt.
Deswegen war die Frage nach der Gegend, ob ihr es bereut habt, nach Berlin oder München oder Hamburg zu gehen. Ja. Das war der Hintergedanke dabei. Ja.
Ja, aber da ist ja auch, klar, dann zahlt man andere Preise und dann kann man auch eine andere Toilette erwarten. Genau. Und für uns ist halt wichtig, wir wollen kein Konzept machen in Neukölln schon gar nicht, wo der Abend jetzt hier 300 € kostet und unter 300 € geht's nicht. Sondern deswegen haben wir auch diese 2 Konzepte und deswegen haben wir auch, wenn man halt um 19 Uhr kommt, dann muss man eben auch irgendwann den Tisch frei machen, weil der Nächste dann kommt, weil man bezahlt halt für den Platz und für das Menü eben keine 300 € oder so, dass man den ganzen Abend sitzen kann. Deswegen haben wir jetzt aufgeteilt, den Umsatz, den wir halt mit einem Platz machen müssen, haben wir halt auf 2 Seatings verteilt, was ja auch schön ist, sage ich mal, da kommen wir dem Gast, für uns ist das wahnsinnig viel Stress, für uns wird das weniger Stress sein, wir würden einfach sagen, wir machen jetzt mit einem Sitzplatz, mit einem Menü im ersten Seating eben 300 oder 350 € Umsatz, dann brauchen wir kein 2. Seating, dann hat der Gast eben länger Zeit zum Sitzen, bezahlt aber auch wesentlich mehr. Aber uns ist wichtig, dass das Konzept zugänglich ist und dass das nicht einem Klientel vorbehalten ist, dass einfach sich das auch locker leisten kann.
Ja, ich verstanden. Oder? Ja, genau.
Weil es ist trotzdem noch immer noch, sage ich mal, viel Geld. Das ist einfach so, weil einfach ein Aufwand betrieben wird. Es ist eben auch so, wenn man, sage ich mal, in ein großes Möbelkaufhaus geht und sich einen Schrank vom Band mitnimmt, ist der auch günstiger. Wenn man halt einen Schrank vom Fachmann möchte, der handgezimmert ist, dann kostet er eben auch mehr. Muss auch nicht kann sich auch nur derjenige leisten, der das Geld dafür übrig hat. Genau.
René, ich weiß, Berlin hat sich in den letzten 10 Jahren echt deutlich verändert in der Gastronomie. Ich bin geborener Berliner. Ich kann da wirklich das auch aus den letzten 20 Jahren rückblickend beurteilen. Aber ein Dessertkonzept zu machen, war für mich irgendwie, ich habe mit Oliver öfters gesprochen, ich fand das wahnsinnig. Und ich habe wirklich chapeau klack viel Respekt gehabt vor dem Hut und vor der Idee, das umzusetzen und wie ihr das bis dato macht und ja so erfolgreich umsetzt, wie du das gerade beschreibst. Und das wird, also das wird in Berlin, ich sag's dir jetzt hier so, wie das ist, dir face to face, das wird in Berlin nicht nur ein erfolgreiches Zwei-Sterne-Restaurant, sondern es wird eine Touristenattraktion werden, die was über die Stadt hinaus noch unsere Stadt noch berühmter macht und tragen wird. Davon bin ich ziemlich sicher. Immer wie gesagt, ich will da nicht drauf eingehen, weil wir das jetzt auch schon so oft in anderen Podcasts hatten, da muss man eine Serie machen, immer wenn wir alle durchgeimpft sind und Corona besiegt haben. Was sind die nächsten Ziele? Wo geht die Reise hin für euch? Habst du da Pläne oder sagt er, nee, jetzt genießen wir erstmal die 2 Sterne und wollen es erstmal so ein paar Jahre durchziehen und dann durchatmen und dann weitermachen oder gibt es schon neue Ideen?
Also erstmal ist so, oberste Priorität ist, dass alles auf sicheren Beinen steht, dass wir natürlich wirtschaftlich jetzt gut dastehen, auch nach Corona. Bisher ist alles im grünen Bereich. Das ist so, sage ich mal, sehr wichtig, dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen, dass die Mitarbeiter gut bezahlt sind und, sage ich mal, vernünftige Arbeitszeiten haben, dass die Mitarbeiter auch gut verpflegt sind, weil das ist so für mich das Wichtigste, so dass einfach jeder, der mit dem Coda was zu tun hat, sei es jetzt Gast oder Mitarbeiter, einfach happy damit ist und dass da keiner geknechtet oder ausgebeutet wird. Und da arbeiten wir, weil das wird erstmal, wenn wir jetzt dann eben ein halbes Jahr jetzt zu sind, das wird erstmal wie neu anfangen. Es sind auch nicht mehr alle Mitarbeiter jetzt dabei. Also es war nicht von uns aus, 2 Mitarbeiter haben uns auch verlassen, die einfach sich umorientieren wollten. Aber es wird ein Neustart, also wie neu anfangen, genau. Und da ist erstmal die oberste Priorität, dass das alles gut funktioniert, dass wir uns gut aufstellen, dass wir schnell wie möglich auch wieder 5 Tage öffnen können. Und dann würde ich schon gerne noch so im Bereich von Schokolade ein bisschen mehr machen und im Bereich von Eis so ein bisschen mehr machen, aber jetzt kein zweites Coda irgendwo aufmachen.
Okay, also das ist erstmal nicht geplant, etc. und so weiter. René, wir haben bei uns in meinem Podcast immer wiederkehrende Fragen. Unter anderem eine Frage ist, wenn du jetzt national, international, wird für dich hier aktuell, die verändern sich ja auch immer, Lieblingsrestaurant? Könntest du spontan was sagen?
Lieblingsrestaurant. Ja, also ich muss sagen, ich gehe wahnsinnig gerne nach Barcelona. Leider traurigerweise ist eines meiner Lieblingsrestaurants das Tickets von Albert Adria in Barcelona. Hat man jetzt vor 1-2 Wochen in der Presse gelesen, wird nicht wieder aufmachen. Da muss ich sagen, das war überhaupt seine Restaurants, für mich immer eine große Inspirationsquelle. Einfach auch um ganz einfach war auch immer Benchmark und für mich ist Albert Adria einfach auch der Trendsetter, auch damals im El Bulli schon gewesen, eben auch als Patissier und dann auch mit seinen Restaurants. Aber da würde ich wirklich sagen, das Tickets, weil das einfach, kann man auch ein bisschen so sagen, ist halt ein Tapas-Restaurant, wo nicht jeder als Tapas-Restaurant versteht. So wie wir ein Dessert-Restaurant sind, was nicht jeder als Dessert-Restaurant versteht. Genau, aber wir werden bestimmt wieder neue Konzepte von Albert Adria sehen, da bin ich schon gespannt drauf.
Ja, okay, habe ich verstanden. Das werden wir dann auch unten verlinken sozusagen. Dann vielleicht aus dem Bereich Dienstleistung, wenn du selber essen gehst, gastronomisch, No-Go, wo du sagst, pass mal auf, da stehe ich auf und gehe oder wenn mir sowas passiert, dann geht bei mir die Hutschnur hoch oder bist du eher der Gast, der genießt oder aufsteht, sich nie beschwert oder sagst du auch Kritik, wenn sie angebracht
ist? Ja, nee, ich muss sagen, wenn ich irgendwo essen gehe, ich sage keine Kritik. Früher habe ich das, also ich war früher in der Ausbildung, war ich mal, das war glaube ich sogar das erste oder zweite Mal, dass ich am Sterne-Restaurant war, habe ich mal den Küchen, da war ich noch gerade in der Ausbildung oder aus der Ausbildung raus oder in der Ausbildung, da habe ich den das war damals das Seehotel Sieber, in Konstanz am Bodensee, da habe ich den Küchenchef vom Tisch geholt und habe gesagt, die Stoffleber schmeckt bitter. So, das habe ich früher immer gerne gemacht, sobald mir irgendwas nicht gepasst hat, das gesagt. Heute gar nicht mehr. Ich denke mir natürlich meinen Teil, aber ich denke mir, ich bin nicht dafür verantwortlich, den Mitarbeitern zu sagen, was sie tun sollen. Wenn mich jemand fragt, dann sage ich gerne was dazu. Ja. Aber ich finde es halt das Schlimmste für mich ist, wenn ich irgendwo in der Gastronomie sitze, egal was für ein Restaurant das ist, und man wird einfach nicht bedient. Das heißt, man muss sich wirklich umdrehen und muss irgendwie gucken, dass man, dass jetzt jemand kommt oder jemand, genau, wenn jemand im Stress ist oder sowas, dann verstehe ich das auch. Aber ich finde das Wahnsinn. Also, weil man lässt sich ja drauf ein und man setzt sich dahin und man denkt ja auch, man möchte ja bedient werden und dass man sich dann nachher selber irgendwie drum kümmern muss, jetzt irgendwie was zu holen oder was zu fragen oder so. Das ist was, das finde ich das absolute No-Go. Fehler können immer passieren, aber jemanden nicht zu beachten, so, das finde ich so.
Dreimal schnipsen etc. und so weiter.
Genau,
und
genau. Auf
Tisch klemmen. Genau, ich finde es genau. Besonders schwierig, auch nicht zu beachten, wenn man ein Restaurant sagt und man wartet länger, weil wirklich viel los ist. Man hat denn zufällig Hunger und fragt, wie lange dauert es denn? Und dann kommt gleich. Und gleich ist dann immer so eine Zeitspanne zwischen 5 Minuten und eine halbe Stunde. Ja, ja. Das kann mich, wenn ich Hunger bin, dann Hunger habe, dann kann ich auch zickig werden. Wir hatten letztens den Willi Andraschko, der, wie gesagt, der den Kaffee gemacht hat, und er hat ähnlich geantwortet wie du. Ich kritisiere nicht, weil ich das unhöflich und respektlos finde, so als Wiener. Und ich würde dann halt nicht mehr in das Restaurant gehen. Habe ich auch so hingenommen. Wobei ich es halt auch schon gut finde. Es gibt auch eine Art von Feedback, kann man lernen, auch als Gast. Man muss nicht gleich klar machen, dass es alles Müll oder Mist oder Scheiße, sage ich jetzt mal wörtlich, sondern sagen, es war dies und dies war gut, aber dies und das hat mir zum Beispiel ein bisschen mehr Beachtung geschenkt, wenn es dann angenommen wird. Ne? Das ist ja dann. Nein,
wenn jetzt wirklich so ein Fauxpas oder sowas passiert, dann sage ich das auch mal.
Dann kann auch das Restaurant lernen.
Klar, genau, davon, genau,
ja?
Genau.
Man kann lernt ja vom guten
genau, Feedback. Genau,
vom guten sind, Feedback, ja, das ja, muss ja, ich auch sagen. Ja, ja. Wenn man sich nur ausmüllen will, weil man einen schlechten Tag als Gast hier habt, davon kennen wir in der Gastronomie auch viel, dann bringt es dann alle Beteiligten
nicht. Aber es gibt halt einfach so persönliches Empfinden, wo es halt einfach Geschmackssache ist, oder wenn man jetzt auch mal, oder man hat irgendwo, jetzt sage ich mal, ein Produkt, sei es jetzt ein Fleisch oder Mozzarella, das halt nach nichts schmeckt irgendwie, dann denke ich mir, ich muss das demjenigen jetzt nicht sagen, weil er hat sich ja selber dafür entschieden, dass er das Produkt verwenden möchte oder das jetzt so zubereiten möchte oder dass er den Service jetzt so machen möchte oder sowas. Das ist nachher seine Entscheidung, da möchte ich niemanden zurechtweisen, genau. Aber gerade oft, man hat es halt leider, und ich muss so sagen, gerade in Berlin ist das halt auch der Fall, nicht nur in Berlin, in vielen anderen Städten auch, dass man einfach, es gibt sehr viel Personal, aber man steht halt einfach irgendwo nur rum und kümmert sich halt auch nicht um den Gast. Und ich bin dann eben auch so, ich gebe dann auch kein Trinkgeld, weil ich finde, Trinkgeld muss man sich auch
erarbeiten.
Muss man sich auch
erarbeiten. Ist dann ein Thema vom Service und wie delegiere ich den Service letztendlich. Ja. René, wenn ich eins mitgenommen habe jetzt aus unserem Gespräch und für unseren Zuhörer, dann war das spontan emotional. Wenn du einen Traum hast, lebe deinen Traum, auch wenn du dabei auf die Nase fällst. Ich habe jetzt gar nicht mitbekommen, Fails hast du ganz wenig gehabt, scheinbar irgendwie bei dir läuft es wie einen roten Faden eigentlich ziemlich durch. Also ich habe jetzt nichts davon gehört.
Ja, großartig. Ja, ist halt, sag ich mal, ich habe mich selber nie unter Druck gesetzt. Ich habe immer einfach nur das gemacht, was mir Spaß macht, und habe alles auf mich zukommen lassen.
Das ist so der Bestand. Das klingt so schlicht und einfach als Rezept.
Ja, ich wusste
mach immer, das, was dir Spaß macht, ja.
Ich habe meine Tante, hat mich sehr sehr unterstützt. Die hat damals in Südafrika gewohnt und hat mich sehr unterstützt, was meine Karriere auch angeht. Und hat immer gesagt, René, deine Zeit wird kommen.
Ja.
Und da, das habe ich oft so im Kopf, und das denke ich auch jetzt noch, weil ich denke mir so, ich muss mir keinen Druck machen. Viele fragen mich auch, wann ich denn ein Buch schreibe und wann ich das mache und das mache.
Genau, Rezeptbuch etc. und so weiter.
Das kommt, also wenn das soweit ist, das kommt. Aber wenn ich jetzt das Gefühl hätte, es wäre soweit, dann würde ich es jetzt machen. Aber irgendwie habe ich noch nicht das Gefühl, ich bin soweit, das jetzt zu machen.
Ja. Nee, ich glaube, das ein paar Jahre älter bin ich schon als du. Das hört sich nach wirklich einer guten Life Balance an, wie man heute neudeutsch so sagt. Irgendwie, ich glaube, das ist die richtige Einstellung, die du mitbringst. Liebes Hörer des Coda, ich kann es wirklich nur wärmsten empfehlen. Ich freue mich wie Bolle, wenn irgendwann jetzt Corona vorbei ist und ich bei euch mal wieder mit meinen Liebsten einkehren kann und bei Champagner ein Dessert essen. Dementsprechend bist du wirklich. Danke, dass du geboren da bist. Du wo?
In? Dann im Allgäu.
Und im Allgäu, dass du den Sprung nach Berlin geschafft hast mit deiner Crew und hier mit dem Coda des Berlin deutlich bereicherst. Danke dir fürs Gespräch, lieber
René. Danke für die Einladung, ja. Mich gefreut.